Ja, wenn ich jetzt hier so in die Runde gucke, dann muss ich gestehen, mir geht das so, wie ich das erste Mal Predigtdienst hatte in der Gemeinde Putlitz. Warum? Wenn man so als, da war ich damals noch ein bisschen jünger, als junger Schnösel in eine Gemeinde kommt, wo selbst schon Onkel und Großvater Dienst am Wort getan haben, dann sind das ganz schön große Schuhe. Ja, Nils hatte mich vor anderthalb Wochen gefragt, ob ich heute diesen Dienst übernehmen möchte. Ich hatte leichtsinnigerweise gesagt, ja, kein Problem. Und dann habe ich mir den Predigttext angeguckt. Wir sind hier eine schöne Versammlung. Wir wollen hier zusammen Gottesdienst feiern. Wir feiern hier zusammen auch einen besonderen Anlass. Wir wollen Vaters Geburtstag feiern. Aber ich nehme trotzdem den Predigttext, der für diesen Sonntag angegeben ist. Der steht im Propheten Amos, Kapitel 5, die Verse 21 bis 24, für den, der mitlesen will. Amos 5, 21 bis 24. Und da heißt es: Ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlung, kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir. Und an euren Speiseopfern habe ich keinen Gefallen. Und das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Haltet den Lärm deiner Lieder von mir und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Worte, die man nicht allzu oft, sag ich mal, in einem Gottesdienst hört. Wer hat diese Worte gesagt? An wen wurden sie gesagt? Der Prophet Amos kommt eigentlich aus dem Südreich, also sprich aus Juda. Aber er hatte den Auftrag gehabt, im Nordreich, sprich in den restlichen 10 Stämmen Israel, seinen Dienst zu tun. Welche Zeit reden wir? Das ist die Zeit des Königs Jerobeam II. Das ist eine Blütezeit für das Nordreich gewesen. Er hat Kriege geführt, er hat quasi Gebiete wieder zurückerobert. Es war eine Zeit des Aufschwungs, es war eine Zeit, wo dann, ich sag mal, es den Leuten gut ging. Und in diese Zeit hinein sagt jetzt der Amos diese Worte an die Leute in Israel. Man muss dazu wissen, wie gesagt, Israel war geteilt, das Volk Israel. 2 Stämme, Juda und Benjamin, waren im Süden und die 10 Stämme im Norden. Der Tempel, das Haus Gottes, das von Gott, der von Gott erwählte Platz für die Anbetung, der stand in Jerusalem. Das war im Juda. Aber im Norden, als sich quasi das Land geteilt hat, das war ja quasi nachdem Salomo gestorben war und dann quasi sein Nachfolger kam, dann teilte sich ja das Reich. Und der erste König im Nordreich, das war der Jerobeam. Also nicht Jerobeam der Zweite, sondern Jerobeam. Und der hatte sich das überlegt, tja, wir werden wohl, wenn wir jetzt hier diese Teilung, wir haben das jetzt hier, ich habe das jetzt für uns, wir haben das erobert, wir sind unabhängig von Juda, aber wir sind ja immer noch geistlich gebunden an den Tempel, geistlich gebunden an die Anbetungsstätte in Jerusalem. Und so hatte er quasi sich aufgemacht und hat sich eine Stätte ausgesucht, sogar eine heilige Stätte. Er hat Bethel quasi als geistliches Zentrum des Nordreiches aufgebaut. Bethel, dieser Ort, an dem Gott dem Abraham erschienen ist. Diesen Ort hat er sich ausgesucht und hat dort quasi ein Heiligtum geschaffen, hat 2 Stierbilder gemacht und das ist euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Und das ist jetzt hier quasi der Platz, wo ihr Gott anbieten könnt. Das heißt, es ist also schon ein ziemlich schlechter Start für diese, ich sag mal, für die geistliche Situation im Norden Israels. Ich habe gesagt, es ist eine Zeit gewesen, wo es wirklich sehr, sehr, sehr aufwärts ging. Eine Blütezeit. Es ist aber auch eine Zeit, die nicht mehr weit weg ist, bevor das Land Israel, also das Nordreich, erobert wurde von den Assyrern. Amos musste viele Missstände viele Missstände ansprechen, die es dort gab. Es gab nämlich neben diesem Wohlstand, wo kam dieser Wohlstand her? Dieser Wohlstand kam auch daher, dass man, ich sag mal, die Leute ausgepresst hat, dass man die Leute unterdrückt hat, dass man quasi Recht zu Unrecht erklärt und Unrecht zu Recht erklärt hat. Das sind die Worte, die Amos da dem Volk sagen muss. Ich lese einfach mal ein paar Verse bevor aus dem Kapitel 5, aus dem gleichen Kapitel, die einfach nur ein bisschen vor sind. Denn so spricht der Herr zum Hause Israel, sucht mich und lebt und sucht nicht Bethel auf und geht nicht nach Gilgal und geht nicht hinüber nach Beersheba. Denn Gilgal wird ganz bestimmt gefangen wegziehen und Bethel wird zum Unheil werden. Sucht den Herrn und lebt, damit er nicht für das Haus Josef wie Feuer wird, das um sich frisst und für Bethel niemand da ist, der es löscht. Ein paar Verse weiter. Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Und der Herr, der Gott, der Herrscharen, wird so mit euch sein, wie er sagt. Hasst das Böse und liebt das Gute und richtet das Reich auf im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott, der Herrscharen, den Überrest Josefs gnädig sein. Amos spricht jetzt diese Verse, die uns heute für diesen Sonntag gegeben sind, hinein, ja, in einen Gottesdienst. In das, was wir denken, dass wir als Dienst für Gott tun können. Er spricht hinein in den Lobpreis seiner Gemeinde damals. Er spricht hinein in die ganze Situation, in dieses ganze Gemeindeleben. Nun könnten wir sagen, ja, das ist das Nordreich gewesen. Klar, die haben schon einen schlechten Start gehabt, die haben Tempel quasi, sich eigene Tempel gebaut, haben sich eigene Götzenbilder gebaut. Aber es ging ja beim Südreich genauso. Wenn ich hier im Jesaja 29, die Verse 13 und 14 einfach mal lese, da heißt es, und das heißt, das geht jetzt für Juda, und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Frucht von mir und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Darum, siehe, will ich weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam. Und die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen und der Verstand seiner Verständigen wird sich verbergen. Also das ist ein Problem, was es sowohl im Nord- als auch im Südreich gab. Also auch Jerusalem, die von Gott erwählte Stadt. Der von Gott erwählte Ort im Tempel für die Anbetung, für die Opfer. Nun können wir denken, das ist weit weg, das ist Altes Testament. Das ist ganz weit weg. Ich schlage mal das letzte Buch der Bibel auf. Und da heißt es in der Offenbarung, ihr könnt euch vielleicht denken, was ich jetzt lese, da heißt es zum Beispiel an die Gemeinde in Laodicea, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Das klingt schon sehr stark nach, mir sind eure Gottesdienste und eure Opfer zuwider. Oder in die Gemeinde in Sardes. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, du lebst und bist tot. Das Neue Testament. Das ist Gemeinde Gottes, quasi erste Generation, zweite Generation. Also ganz, ganz dicht dran. Das schreibt hier Johannes im Auftrage Gottes. Der Jünger, der Jesus persönlich kennengelernt hat, der mit Jesus unterwegs war. Wenn ich jetzt in unsere heutige Zeit reingucke, wir haben eine Zeit, in der es sehr, ja noch, sage ich mal, wir leben ja von den Sachen der Vorgenerationen, die vor uns geschaffen wurde, in einem Land, in dem es uns noch gut geht. Und ja, wie sieht das heute in unseren Gemeinden aus? Ich will jetzt gar nicht auf die katholische Kirche schimpfen oder auf die evangelische Kirche schimpfen. Gucken wir einfach mal nur in unsere freikirchlichen Bünde rein. Baptistenbund, Freie Evangelische Gemeinde. Im Jesaja Kapitel 5 heißt es, wehe dem, ich lese das mal vor, wehe dem, der die Schuld herbeiziehen und Stricke des Nichts und die Sünden wie mit Wagenseilen, die da sagen, es eile, es komme rasch sein Werk, damit wir sehen und der Ratschluss des Heiligen Israels nahe herankommt, damit wir ihn erkennen. Und jetzt geht's los. Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und die Süßes zu Bitterem. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für verständlich halten. Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfere Männer im Mischen von Rauschtrank. Wie gesagt, gucke ich einfach rein, wie sieht das auch bei uns aus? Mittlerweile ist das Wort Gottes, sind die Gebote Gottes noch Maßstab, auch in unseren Kirchen, auch in den Freikirchen? Oder sind wir nicht dabei, Gutes böse und Böses gut zu nennen? Ja, wir maßen uns sogar an, den Segen Gottes zuzusprechen für Dinge, die im absoluten krassen Widerspruch sind zu dem, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Und ich rede nicht vom Alten Testament, ich rede vom Neuen Testament auch. Aber das wäre auch wieder zu einfach. Wenn wir jetzt hier, wir gucken, Gemeinde, woraus setzt sich Gemeinde zusammen? Gemeinde setzt sich zusammen aus jedem einzelnen Mitglied. Und dann gucke ich nicht auf die Gemeinde, auf jedes einzelne Mitglied, sondern dann gucke ich auf mich. Und dann wird der Text sehr herausfordernd. Was heißt das nämlich? Warum ist Gott das zuwider, was da damals abgelaufen ist? Warum könnte er eventuell heute auch an so einem oder anderen Punkt, ich sag mal, ja, wie sagt der Vater das oder erzählt er das Vater von einem, der ein oder andere Punkt in unserem Leben oder in unserer Gemeinde ist auch nicht alles lobe den Herrn. Ja, was könnte das einfach sein? Ihr naht euch mit euren Lippen, ihr tut den Gottesdienst, ihr singt, aber seid ihr mit dem Herzen dabei? Bin ich mit dem Herzen immer dabei? Wie sieht das denn bei mir aus, wenn ich jetzt so die ganzen Dinge gucke, die so Amos damals zu kritisieren hatte? Wie sieht mein Alltag aus? Ihr kennt mich jetzt von hier, vielleicht von früher auch noch so, aber wie sieht mein Alltag aus? Wie sehen meine Gedanken aus? Und da muss ich sagen, da ist manchmal wirklich, wo ich dann sagen muss, ja, da sind Dinge, da wird Gott nicht einfach dazu sagen, hast du fein gemacht, Jung. Sondern da sind Dinge, wenn die nicht ausgeräumt werden, die würden mich vor dem Angesicht Gottes ausschließen. Da sind Dinge, die mich von Gott trennen. Wie geht man jetzt damit um? Ich sag mal, wir wissen das ja, und das ist ja auch, ich sag mal, hoffe ich, gute Praxis, dass wir eigentlich immer auch unseren Tag, ich sag mal, abschließen vor Gott. Gelingt mir leider auch nicht immer. Und trotzdem, sage ich mal, kommt man auch so rein, dass so in dieses Fahrwasser rein, dass so viele Dinge, ja, man lebt seinen Alltag und man hat seinen Glauben. Das, was man für wahr hält, das, was man weiß, dass es richtig ist, wo man auch gar keinen Zweifel dran hat. Und trotzdem, sage ich mal, sind Dinge in meinem Leben, wo Gott nicht mit zufrieden wäre oder ist. Und wie gesagt, auch wenn man immer wieder jeden Tag um Vergebung bittet, es ist auch manchmal dran, einfach wieder richtig umzukehren. Weil man kann auch in diesem, ich sag mal, alltäglichen Gebet mit dem Verstand dabei sein, das so aussprechen, aber mit dem Herzen nicht wirklich dabei. Also das ist jetzt aus meiner Perspektive. Aber wir gehen ja jetzt auf die Passionszeit zu. Wir gehen jetzt auf die Passionszeit zu. Was heißt das? Wir erinnern uns ganz bewusst daran, was Jesus getan hat. Wir erinnern uns ganz bewusst daran, was Jesus auf sich genommen hat, wir sagen das immer so groß, um die Schuld der Welt zu tragen. Jesus hat am Kreuz meine Schuld getragen. Das soll mir bewusst werden. Jesus musste das leiden, weil ich ein Sünder bin. Ich brauche die Gnade, weil ich immer wieder schuldig werde. Und als Jesus dort am Kreuz hing und, ich sag mal, quasi das alles durchgemacht hat, da hat er das auch aus Liebe zu mir gemacht, aus Liebe zu uns. Und das ist eigentlich das, worauf wir eigentlich in dieser ganzen Situation blicken können, blicken dürfen und immer wieder uns neu da auch, ich sag mal, ja, vielleicht aus dem Schlaf herauswecken. Denn ich sag mal, nicht umsonst heißt es auch oftmals so, dass wir als Gemeinde oder als Einzelne, ich sag mal, quasi schlafen. Dass wir eingepennt sind. Klar, ihr seid alle wach, also ich sehe keinen, der herumnickt und mit dem Schlaf kämpft. Aber geistlich heißt das, dass wir manchmal geistlich auch eingeschlafen sind, müde geworden sind. Manchmal auch wirklich müde. Weil, ich sag mal, jetzt ist man schon ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte, vier Jahrzehnte, fünf Jahrzehnte. Ich fange jetzt hier gar nicht an, bis sechs, sieben, sieben Jahrzehnte. Da kann man müde werden. Ich für mich selber, ich sag mal, möchte aus diesem Text herausnehmen, dass ich mich da einfach immer wieder von Gott auf den Prüfstand stellen lasse. Dass ich mich auf den Prüfstand stellen lasse und mich hinterfrage, ist das, was ich tue, ist das im Sinne Gottes? Ich möchte mich auf den Prüfstand stellen lassen, ist mein Herz wirklich immer bei Jesus? Rechne ich in jeder Situation mit seinem Dasein? Lebe ich immer vor seinem Angesicht? Oder habe ich mein Privatleben und mein geistliches Leben und mein dienstliches, mein Arbeitsleben, trenne ich das? Paulus schreibt das, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Warum kann er das sagen? Weil er sein Leben ganz bewusst in die Hand Jesu gegeben hat. Es geht nicht um mich, um meine Wünsche, um mein Wollen, um mein Vornehmen, um meine auch Zielstellung, sondern es geht um Jesu Willen. Es geht nicht auch um meine Erlösung, dass ich gerettet werde. Entschuldigt, wenn ich das so sage. Sondern es geht alleine um Jesus, dessen Name verherrlicht werden soll. Und zwar auch durch mein Leben, durch unser Leben. Es geht ganz alleine nur um Jesus. Wir sind ja auch selbst in unserem Erlösungswunsch manchmal noch ganz schön egoistisch. Aber ich wünsche mir das einfach, das wünsche ich für mich und das denke ich mal, vielleicht ist es für euch auch ein Punkt, dass Jesus wirklich das ganz und Allerwichtigste in meinem Leben wird. Und wenn ich nämlich in diesem Blick wirklich alles Jesus übergebe und alles im Blick habe mit Jesus oder Jesus mir das alles, mir Jesus das Zentrum ist, wo ich hingucke, dann erledigt sich die anderen Sachen von ganz alleine. Dann verschwimmen nämlich die Trennlinien zwischen Berufsleben, Privatleben, Glaubensleben. Dann wird das nämlich eins. Und das geht nur dann, dass Jesus in mir lebt. Ich habe gesagt, wir gehen in die Passionszeit rein. Es ist eine gute Zeit. Nicht umsonst ist es auch eine Zeit, wo, ich sage mal, viele dann auch fasten. Warum? Um einfach auch wirklich ganz bewusst, nicht um Kilo zu verlieren, sondern einfach ganz bewusst auch Dinge dann in das Licht Jesu zu stellen, damit er sie nehmen kann, damit er sie heilen kann, damit er sie in Ordnung bringen kann, dass quasi Platz ist in meinem Herzen, dass Jesus da einziehen kann. Dass er immer wieder heißt, so wie wir das damals in der Bekehrung gesagt haben, jeder Einzelne für sich. Jesus, komm du in mein Leben. So ist es immer wieder gut, auch diese Einladung immer wieder neu auszusprechen. Ja, Jesus, komm du in mein Leben. Bring das in Ordnung, was nicht in Ordnung ist. Räum aus, was oberflächlich ist. Räume aus, was geheuchelt ist vielleicht auch. Also wie gesagt, ich hatte schon echt ein schlechtes Gewissen. Ich sage, wie kannst du dich hier gar nicht so hinstellen? Du kannst hier doch gar nicht so predigen. Wenn du weißt, dass das oder das oder das, dass da noch ganz viel Handlungsbedarf ist. Aber wisst ihr, heute mal, als wir heute Morgen im hergefahren sind, lief nebenbei auch das Radio. Und da kam ein interessanter Satz. Und den möchte ich mir eigentlich auch hinter die Ohren schreiben. Da kam nämlich, hieß es, es ist nicht, dass wir vollkommen werden, indem wir quasi keine Schuld mehr, nichts mehr falsch machen. Sondern vollkommen werden wir, wenn wir jedes Mal, wenn wir fallen, wieder aufstehen. Was heißt das? Dass wir Menschen sind, die versuchlich sind, dass Menschen sind, die schwach sind, dass wir Menschen sind, die immer wieder auch mal, ich sag mal, zurückfallen in vielleicht in blöde alte Angewohnheiten, wie auch immer. Das ist das eine. Das ist wir menschlich. Aber wir dürfen jeden Tag neu, immer wieder neu zu Jesus gehen, immer wieder aufstehen, auch immer wieder sagen, so egal was jetzt war, ich will einfach wieder neu. Jesus, komm du ganz neu in mein Leben. Jesus, mach du ganz neu Platz in meinem Herzen und richte du ganz neu mein Denken und mein Handeln, mein Fühlen, mein Wollen auf dich aus. Und das wünsche ich mir für uns und für mich und für uns, vielleicht, dass wir jetzt diese Passionszeit auch ganz bewusst so nutzen werden. Dass wir einfach ganz auch bewusst so auf das Osterfest, auf den Karfreitag erstmal und dann aufs Osterfest zugehen, das ganz bewusst einfach Jesus neu ins Bild zu nehmen. Damit wir nicht nur hier unser Programm abspulen, damit wir nicht nur, ich sag mal, irgendwas für wahr halten, sondern dass Christus in mir lebt. Nicht ich, sondern Christus in mir. Amen.